Wasser und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn Penelope Miglitz und Josef Braun.
Hallo Josef, schön dich zu sehen.
Hallo Lynn, schön dich zu sehen.
Während diese Folge hier ausgespielt wird, haben wir Feiertage. Ostern steht vor der Tür.
Am Karfreitag.
Ja, was machst du?
Nicht so viel. Meine Mutter kommt vorbei und dann machen wir es uns aber gemütlich.
Schön.
Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Wie macht ihr es mit Ostereier suchen mit dem Kind?
Also das Schöne ist, dass ich noch nie Ostern irgendwas vorbereitet habe, weil wir immer bei meinen Eltern und meinen Schwiegereltern sind.
Du nutzt quasi auch die Eltern-Connection.
Ja, das geht das, so weit.
Ja.
Oh Gott, gestern peinliche Situation. Also mein Sohn meinte so, oh, ich freue mich so auf Ostern, weil ich bekomme ja diese Lava-Skorpion-Figur. Du kennst diese wilden Tiere, ne? Und wir gucken uns so an, ach ja, von wem denn? Und er so, na, vom Osterhase, ich hab's dir doch gesagt, was ich mir wünsche, Mama. Und ich habe das irgendwo aufgeschrieben und dachte aber natürlich, wie immer, Ostern ist Sache der Großeltern. Und
dann
habe ich gestern super schnell mich noch an den Rechner gesetzt und dieses Ding bestellt, damit die Enttäuschung nicht so groß ist, weil wir jetzt auch nicht so wahnsinnig viel immer, also wir haben jetzt nicht so den Geschenke-Boom an Ostern, es gibt halt eher so Süßigkeiten.
Genau.
Und deswegen ist es dann halt wichtig, genau, dass die eine Sache
da ist. Aber sag mal, habt ihr irgendwie dann einen Garten oder so, wenn ihr hinfahrt?
Ja, wir haben da bei meiner Schwiegermama einen Garten und da wird dann immer versteckt für zwei Kinder.
Ja.
Und meine Mutter hat auch einen kleinen Garten hinten am Haus und da ist dann quasi Verstecken Nummer zwei. Ja, so ist das. Wie ist das bei euch?
Ja, wir gehen, denke ich, in den Park, aber ich frage mich halt die ganze Zeit quasi, wird das so ein ausgedehntes im Park Ostereier suchen und dann ein bisschen draußen sein oder wird das so ein schnell raus in die Kälte?
Ach so,
einmal einsammeln Wetter. Und wieder nach Hause, ne? Da bin ich noch gespannt. Aber ich freue mich drauf. Ich finde Ostern eigentlich ein gutes Fest, weil es so ein bisschen entspannt ist. Du hattest das mit den Geschenken schon gesagt. Es ist irgendwie nicht so voll der Stress wie bei Weihnachten, wo ich auch das Gefühl habe, bis Weihnachten mal soweit ist, drehen die Kinder schon komplett durch. Die sind so fertig am 24. weil
ja, der ganze Dezember ist ein Stress.
Und,
ja.
Und Nikolaus und wer noch alles kommt und wo man noch hinfährt und so. Ne? Und ich finde, an Ostern kommt das einfach so wie so eine schöne Sache. So, es kommen vier freie Tage, es ist Frühling.
Ja, im Idealfall friert es nicht nochmal. Das war die letzten Jahre öfter mal Thema bei uns, dass wir plötzlich in so kleinen Schneeflecken standen und dachten, okay, alles klar.
Da stimmt was nicht.
Naja.
Vielleicht findet man ein bisschen Zeit zum Lesen. Also ich habe voll Bock.
Ja, Lesen steht ganz oben auf meinem Plan. Im Vulkan.
Wir müssen wieder über Wolfram Weimer sprechen oder aber auch vielleicht über sein Ministerium und vielleicht auch über die CDU als solche, also weil ich glaube, es nur an seiner Person festzumachen, greift vielleicht etwas zu kurz, was da geschieht. Du hattest mir das nochmal zugeschickt, es gab einen neuen Bericht des Spiegels darüber, dass Weimer wohl nicht nur für den Deutschen Buchhandelspreis eine Abfrage gemacht hat beim Verfassungsschutz und diese Liste nochmal der Gewinner nochmal durchgegangen ist mit seinem Ministerium, sondern wohl auch plant, eine Liste von Personen zu erstellen, die in verschiedenen Juries von staatlich geförderten Kulturpreisen tätig sind. Das heißt sozusagen, alle Jurymitglieder, so ist der naheliegende Gedanke, sollen auch nochmal überprüft werden. Wer sitzt denn da eigentlich?
Nicht, dass da irgendwelche Anarchisten sitzen.
Ja, nicht, dass da irgendwelche Verfassungsfeinde sitzen. Ne? Dieses Wort, das ist schon so eine Sache damit. Und dieser Verdacht kommt natürlich jetzt aus, weil das auch in so kürzlicher, also so einem kurzen zeitlichen Zusammenhang steht zu diesem Buchhandlungspreis. Ne? Und wie gesagt, ich hatte es schon erwähnt, der Vorwand ist immer verhindern, dass Extremisten staatliche Fördergelder erhalten. Weimer selbst sagt übrigens zu dieser neuen Liste, es gehe ihm nur darum, einen Überblick über Juryverfahren zu erhalten, was natürlich schon so ein bisschen die Frage dann aufwirft, ne, wie glaubwürdig ist denn das? Also erstens ist es vielleicht, stell dir das einfach mal vor, da sagt so ein Minister so, ja, also ich weiß ja gar nicht, was wir hier für Jurys haben. Könnt ihr mir mal eine Liste schicken? Man stellt mal eine Liste zusammen mit allen Namen drauf. Das ist nur für mein Interesse. Ich will das mal abends lesen, so, weil es mich ja unfassbar interessiert, wer noch in dem und dem Kulturpreiskreis
ist. Ja, vor allem, wenn ich mich halt mit was beschäftige, weil es mich interessiert, dann ist jetzt die erste Quelle, die ich dafür zu Rate ziehe, vielleicht nicht unbedingt der Verfassungsschutz, sondern halt irgendwie das Internet als solches oder so.
Ja, voll. Und kann wahrscheinlich auch auf seiner eigenen Website gucken, wenn es ihm darum ginge. Ja, aber ich glaube, wir sehen hier so einen Grundkonflikt. Ich hatte das schon gesagt, CDU. Ich habe auch in der Süddeutschen vor einer Woche oder so einen Artikel gelesen, ich glaube von Ronen Steinke, wo es darum ging, dass es generell so ein Bestreben gibt, vor allem von Seiten der CDU, in den Regierungen so alles auf so Verfassungstreue zu überprüfen oder Extremisten in Anführungszeichen auszuschließen. Wir erinnern uns auch, das war kurz so oder rund um die Wahlen, da wurden dann die Omas gegen rechts plötzlich untersucht.
Mhm.
Jetzt gibt es irgendwie so Demokratievereine werden untersucht. Und da ist so ein bisschen so dieses, was die CDU ja generell hat, wir greifen hart durch, wir kümmern uns um die Sicherheit in Deutschland, wir lassen sozusagen nichts durchgehen und vor allem auch nichts von links, weil da wurde ja viel zu lange weggeschaut. Das ist immer so diese alte Erzählung, die übrigens auch unser Verfassungsschutz in Sachsen hier immer sehr gerne bedient, so, ne? Und dagegen, und das führt aber, die Konsequenz davon ist, dass mit diesen Methoden halt extrem in die künstlerische Freiheit eingegriffen wird und in das, was Kunst und Kultur generell ausmacht. Solche Sachen wie die Berlinale und andere Preise oder die Buchhandlungspreise und so, die sind wichtig. Ich höre dann, manchmal habe ich auch das Argument gehört von CDU-Seite, so nach dem Motto, ja, die brauchen sich ja nicht für den Preis bewerben, wenn sie den gar nicht wollen, so, ne, wenn sie sich jetzt aufregen, so, warum bewerben die sich? Das ist so ein lächerliches Argument, weil du brauchst halt das Geld. Also ja. Es ist in Deutschland ist Kulturförderung in großen Teilen ja Sache des Staates einfach. Ne?
Genau, das ist auch, also das ist ja auch geregelt, ne? Mich regt immer auf, wenn das so dargestellt wird, als müsste Kultur wirtschaftlich sein, weil es ist staatlich geregelt, das kann man nachgoogeln, den genauen Wortlaut habe ich gerade nicht parat, aber es ist staatlich geregelt, dass Kulturförderung stattfindet. Der Staat hat sich darauf geeinigt, Kultur und Kunst zu fördern. Das heißt, man ist in dem Sinne gar kein Bittsteller, sondern man muss sich natürlich gegen andere durchsetzen. Aber es steht einem zu und die Regularien sind ja eh sehr strikt. Man muss alles korrekt abrechnen und so weiter. Die Summen sind ja auch im Vergleich zu anderen wirtschaftlichen Bereichen wirklich klein. Und dann regt mich dieses Argument immer auf. Und was ja wirklich völlig unglaubwürdig ist, ist ja sowieso, wieso dann bei Juries irgendwie wird dann hingeguckt, genau, mit verfassungsschutzrelevanten Maßnahmen vielleicht, aber ich weiß nicht, also ich finde es einfach völlig unverhältnismäßig, weil danach passiert wieder sowas, Stichwort NSU, und man ist so, huch, ja, das haben wir jetzt,
das haben wir
jetzt
leider
nicht
übersehen.
Kommen sehen. Ja.
Aber dafür wissen wir, der war mal für 5 Minuten in irgendeiner linken Partei. Also das
genau.
War sehr, sehr gruselig.
Gut zu wissen, das hätte schlimm ausgehen können.
Es ist wirklich sozusagen eine grundlegende Entwicklung, die wirklich gruselig ist, nämlich dieses überhaupt kein sozusagen Gespür mehr dafür zu haben, dass Kultur nur gedeihen kann, wenn man ihr gewisse Freiräume lässt.
Ja.
Und ich finde es auch gruselig, wenn man so überlegt, dass das auch wieder so einer der Bereiche ist, wo die CDU versucht, der AfD nachzulaufen. Und man einfach so denkt, hört doch einfach auf damit, es bringt einfach nichts, es hat nirgendwo was gebracht. Und wenn wir jetzt so über Sachsen reden oder über Sachsen-Anhalt, auch in anderen Bundesländern, aber hier ist ja die AfD nun mal sehr stark und in Sachsen-Anhalt könnte sie sogar stärkste Kraft werden. Bei denen steht ja immer auf dem Programm, das Kulturprogramm auf Linie zu bringen, sage ich mal. Und das ist ja letztlich, sind diese Versuche und das Vorgehen der CDU ist eigentlich sehr nah an dem dran, was die AfD auch immer will. Ne? Also die sind auch immer genau gegen diese kulturellen Vereine, die versuchen sich für Demokratie, für Vielfalt und so einzusetzen. Das sind genau die bei denen auch immer so als Feindbild existieren. Deswegen, man muss es weiter verfolgen und hoffen, dass es da weiterhin aus dem Kulturbetrieb auch Widerstand gibt, und den gibt es ja. Wir haben noch ein anderes Thema, Lynn. Und zwar wollen wir noch erinnern, auch wenn es jetzt ein bisschen her ist, aber so lange auch noch nicht, am 25. März ist Alexander Kluge gestorben. Und erstmal die Frage an dich, Lynn, was verbindest du mit dem zufällig? Ist keine Fangfrage. Ich werde jetzt auch gleich verraten, sozusagen, was ich mit ihm verbinde.
Ja, verrat uns das mal, weil ehrlicherweise hab ich mit Alexander Kluge bis auf den Namen keine aktiven Überschneidungspunkte, beziehungsweise anders ausgedrückt. Es gibt, glaube ich, so Gesprächsformate mit ihm, die man noch nachgucken kann, und die kenne ich natürlich. Aber mit ihm als Person verbinde ich darüber hinaus nicht viel, weil ich mich einfach nie mit ihm näher beschäftigt habe.
Genau, also so geht es mir auch, und ich glaube, das ist einfach eine Generationensache. Ich glaube, der Mann ist ja weit über 90 geworden und ich glaube, seine großen Momente hatte er einfach schon vor ein paar Jahrzehnten und dadurch ist er so ein bisschen wie so eine Präsenz, finde ich, die in der deutschen Kultur- und Medienlandschaft so herumschwirrte. Man kennt sein Gesicht, du hast gesagt, man kennt so Ausschnitte aus Sendungen von ihm. Allerdings muss ich auch sagen, ich habe diese großen Momente, haben wir einfach nicht aktiv mitbekommen. Also der zu unserer Zeit, als wir aufgewachsen sind im Kulturbetrieb, hat er einfach nicht so eine große Rolle gespielt.
Ja, außer und wir haben noch Hüfthosen getragen. Also da waren so andere Sachen wichtig.
Genau. Ich habe, was ich sozusagen immer so ein bisschen, was man immer so gehört hat um ihn rum, war eben dieser Clou mit dem Rundfunkstaatsvertrag damals, also dass er sich eingekauft hat, sich relativ billig und schlau auch Anteile gekauft hat. Mhm. Es gab dann damals ein Abkommen, als die Privatsender gekommen sind, RTL und so weiter, dass die einen Teil sozusagen auch offen lassen müssen, auch für andere, die senden wollen, und da hat er sich eingekauft und dann kam halt RTL mit ihrem Zeug, was die so gesendet haben, Privatfernsehen eben, und dann kam er mit solchen Gesprächssendungen, wo dann so Leute wie Heiner Müller saßen und er aus dem Off die Fragen gestellt hat und das Wort mussten die halt senden, und das heißt, es war so voll der Kulturcrash, aber so richtig Hochkultur sozusagen, die großen Intellektuellen mitten reingehauen hinter das Privatfernsehen, schon auch eine lustige Mischung irgendwie, ne, und da, das ist natürlich eine sehr nette Anekdote, die da so über ihn immer kursierte, und auch eine coole Aktion. Und was ich noch so mitgekriegt hatte, war eben, dass er auch viel zu Film und Filmtheorie geschrieben hat. Er hat ja auch sich auch Filme gedreht, hat zum Neuen Deutschen Film auch gehört, und gelesen habe ich tatsächlich von ihm mal den Gesprächsband, den er mit Ferdinand von Schirach gemacht hat. Er hat ja sowieso extrem viel Kooperation gemacht, also er hat sehr, sehr viele Bücher mit anderen Schriftstellern und Schriftstellerinnen veröffentlicht, auch teilweise Essaybände, Bände zu einem bestimmten Thema oder so. Und hier war das Thema die Herzlichkeit der Vernunft. Ich kann mal kurz aus dem Ankündigungstext zitieren, damit wir uns so einen groben Überblick. Sokrates oder das Glück der Bescheidenheit, Voltaire oder die Freiheit durch Toleranz, Kleist oder das Wissen um den Menschen, Terror oder die Klugheit des Rechts, Politik oder das Lob der Langsamkeit. Ferdinand von Schirach und Alexander Kluge unterhalten sich über Grundfragen des Rechts und der Gesellschaft und so weiter. Naja, ich sag mal so, das Buch hat mich jetzt nicht extrem für ihn eingenommen. Das war eher so ein bisschen so, okay, da sind zwei, die werden als große intellektuelle Größen anerkannt und die plaudern so ein bisschen und dann muss man das sofort zum Buch machen, so, ne? Also da war ich wirklich nicht so begeistert. Es gibt aber Menschen in der Literatur, denen Kluge als Autor und Mentor eine wichtige Stütze war. Und man sieht auch an den Nachrufen und an den Reaktionen auf seinen Tod, dass er eben wirklich einen großen Platz hatte, den wir jetzt vielleicht nicht so nachvollziehen können, weil wir ihn einfach nicht so gekannt haben. Aber man merkt das dann eben. Und da gab es in der FAZ, die hat so eine Aktion gemacht, dass sie verschiedene Stimmen zu seinem Tod gesammelt hat. Und da habe ich mal ein paar mitgebracht und auch ein paar Erinnerungen. Unter anderem der Schriftsteller und Musiker Thomas Meinecke hat sich an eine Begegnung mit Kluge erinnert in den 90er Jahren in Kluges Küche, wo Kluge ihn und ein paar befreundete Musiker interviewt hat und hat sich daran erinnert, dass er vorher schon gewarnt wurde, dieser Kluge, der will immer über den Zweiten Weltkrieg und vor allem über das Jahr 45 und die Befreiung reden. Und dann saßen sie da und dann ging es auch sofort los. Und Kluge hat dann die ganzen Bandmitglieder, die vornehmlich Amerikaner waren, eben so danach gefragt, was ihre Eltern gemacht haben, 45, und die waren dann teilweise Soldaten und dann haben sie da eben, ne, darüber geredet. Dann Elfriede Jelinek wurde auch gebeten, was dazu zu sagen. Die ist in ihren vollen Sprachsound gegangen, würde ich mal sagen, um sich an eine Begegnung mit Kluge zu erinnern, der hier etwas abstrakt als Regisseur auftaucht. Mhm. Ich werde das jetzt mal zitieren. Ich bin nicht ganz durchgestiegen, muss ich ehrlich gesagt sagen.
Vielleicht können wir es zusammen verstehen.
Ja, man kann sich schon so denken, aber genau, ich lese mal vor. Ein neues Wort kommt hinein. Ich habe es noch nie gehört. Es enthält vieles für mich, aber alles falsch. Was ist eine Beischlafdiebin? Jahrelang, und zwar wirklich viele Jahre, habe ich es nicht gewusst. Ich habe ein fremdes Wort von einem Regisseur erfahren, das alles enthalten konnte, was ich mir dazu vorgestellt hatte, und nichts davon hat gestimmt. Und trotzdem hält das Wort immer noch an sich selber fest. Es hat mich längst losgelassen. Ich weiß, im Gegensatz zur Lorelei, was es bedeutet, und doch bedeutet es alles andere auch. Ich wünsche dem Regisseur, Autor, Denker eine schöne ewige Ruhe. Also, ich glaube, er hat ihr dieses Wort Beischlaf, die bin irgendwie, sind sie... Es hat ja dir das mitgegeben, ne? Also
ja, ich könnte mir auch, also so. Für mich klingt das jetzt so, und das ist eine absolute Interpretationssache, aber ja, für mich klingt das so, als ob er zu ihr meinte, sie als solche bezeichnet hätte beispielsweise. Aha,
genau.
Und also, sie dann gebeten wird, was zu sagen und sich denkt, naja, ich weiß ja, mit dem kann ich jetzt nicht so viel anfangen, aber ich schreibe jetzt was, wo ich auch nicht sagen muss, toll.
Ja, also ich hatte auch das Gefühl, dass sowas hier passiert. Ne? Ja. Es war nur so, es war halt so sehr abstrakt formuliert irgendwie, so, dass man es nicht so hundertprozentig festlegen kann. So. Genau. Einen Regisseur habe ich mit reingeschmuggelt. Das ist der Filmemacher Christian Petzold, weil der hat zwei Lesetipps quasi gegeben, was ich dachte, ist ja manchmal ganz angenehm als, wenn man einen Einstieg sucht. Und zwar die Texte heißen Schlachtbeschreibung und Anwesenheitsliste für eine Beerdigung, was ich irgendwie von den Titeln schon sehr interessant finde, was auch vielleicht so einen Bogen widerschlägt zu dem Jahr 45 und seinem Interesse daran. Und dann kommen wir noch zum Abschied zu Ben Lerner. Kennst du?
Nie
also
gehört.
Es ist ein amerikanischer Schriftsteller, der so, ich weiß nicht, so in seinen 40ern oder so wahrscheinlich ist. Der gehört so ein bisschen zu der Bande, sage ich mal, von Rachel Kushner auch und sowas.
Ja.
Und schreibt, hat jetzt auch erst wieder ein Buch rausgebracht, auf das ich gleich noch zu sprechen komme. Und der war irgendwie mit Kluge, also für den war der wirklich so eine Mentorfigur. Er sagt nämlich, es ist die Ehre meines Lebens gewesen, Alexander Kluge zu kennen und mit ihm zusammenzuarbeiten. Er hat mir die Trümmer der modernen Welt neu verzaubert. Er verband gewaltige kritische Einsicht mit poetischem Mysterium. Mit einem Satz klang er gleichzeitig wie ein Gegenwartskünstler und ein uralter Rabbi. Er war zugleich Anwalt und Wahrsager, ein Logiker wie ein Zauberer. Und das Ding ist, oder die Pointe davon ist, dass Lerner von Kluge so begeistert war, dass er ihn zu einer Figur in seinem neuen Roman Transkription gemacht hat. Das heißt, wer Kluge nochmal als Romanfigur begegnen möchte, wird da jetzt fündig.
Die helle Kammer. Josef, du warst in Berlin und hast Siri Hüstvedt getroffen bei ihrer Lesung. Jetzt will ich natürlich unbedingt wissen, wie das gewesen ist.
Okay, können wir erst über das Format reden der Lesung?
Ja, bitte.
Bevor ich dann auf die Autorin komme, den Star des Abends. Das Format ist die schöne Lesung. Es ist vom RBB veranstaltet. Es findet im Rundfunksendesaal des RBB statt. Also sehr, sehr gute Akustik, ne? Alles sehr schick. Und die Zusammensetzung dürfte dir irgendwie vertraut sein von solcher Art von Lesung. Es gibt eine Schauspielerin, die Texte vorlesen.
Auf Deutsch, genau.
Genau, es gibt den Moderator, die Moderatorin. Es gibt ja bei solchen Abenden auch manchmal Simultanübersetzungen. In dem Fall hat der Moderator das selber gemacht.
Okay.
Der hat dann also mit ihr geredet auf Englisch und hat dann immer mal wieder so zusammengefasst.
Ja.
Wobei man sagen muss, wenn die das selber machen, ist halt oft so, dass dann einfach wirklich zusammengefasst wird, ne? dass du dann nicht wirklich wörtlich übersetzen, tun die dann nicht in der Regel.
Wer das sehr gut gemacht hat neulich, vielleicht nur ein kurzer Einstieg, war Elisabeth Ruge, die sich mit Viktor Jerofejew über sein neues Buch unterhalten hat auf der Leipziger Buchmesse. Und da war das eben auch so, dass sie das Publikum, mit dem Publikum Deutsch gesprochen hat, mit ihm Englisch und dann immer so zurück übersetzt hat. Und das war schon gut gemacht. Also die hat das richtig gut beherrscht. Hat das in dem Fall auch gut geklappt?
Ja, mittelgut, würde ich sagen. Also ich würde sagen, die Moderation war so, die hat so einen guten Bogen gegeben. Also man hat so gemerkt, okay, da ist jemand vom Radio, der weiß jetzt quasi, ich muss das und das an der Stelle unterbringen und das an der Stelle. Also alles hat so zusammengepasst, sage ich mal. Aber es wurde dann schon deutlich, dass seine Übersetzung, und ich glaube, er hätte das schon sozusagen anders gekonnt, wenn er halt nicht in dieser Doppelfunktion als Moderator noch gewesen wäre. Also ne, ich glaube nicht, dass es am fehlenden Englischverständnis war, aber er hat es einfach extremst verkürzt übersetzt, sodass sich der Sinn dann teilweise entstellt hat oder auch wirklich falsch. Also ne, so, wenn man sozusagen die Souveränität behalten will als Moderator und dann aber übersetzt und dann quasi einem vielleicht nicht sofort einfällt, was man jetzt sagen will und dann müsste man ja kurz eine Pause machen und überlegen.
Ja.
Also redest du einfach weiter und sagst dann Sätze, die irgendwie ganz gut klingen, aber halt einfach falsch sind. Also weißt du, die sie so nicht wirklich gesagt hat. Und dann ist es wirklich ein Problem, diese Art von Übersetzung,
ja.
Weil dann hast du diesen Gast und die erzählt spannende Sachen, lustige Anekdoten und da wird teilweise total der Sinn entstellt.
Ja, vor allem, wenn du ein Publikum hast, das Englisch halbwegs gut versteht und
genau.
auch ein bisschen länger Zeit hat, über das Gesagte nachzudenken, weil man eben nicht moderiert.
Genau, genau.
Dann ist natürlich sehr auffällig, ja.
Das das ist tatsächlich auch was, wo ich sagen würde, das ist auch wirklich ein Kritikpunkt, weil du dann diese Person, also du entstellst es halt teilweise völlig, ne? Und was er auch immer gemacht hat, ich weiß nicht, ob du das auch kennst von Moderationen, dass er dann immer quasi noch so Sachen aus dem Buch zu den Antworten von ihr hinzugegeben hat. Das heißt, er hat nicht einfach ihre Antwort übersetzt, sondern er sagt dann irgendwie, er fängt dann an zu erzählen, was sie gesagt hat. Mhm. Und dann sagt er, im Buch gibt es da auch noch diese Stelle, und dann fängt er an, irgendwelche Sachen aus dem Buch zu erzählen und dann wieder auf ihre Antwort zurückzukommen. Aber dadurch hat er halt noch mehr, war er noch mehr damit beschäftigt, sozusagen solche Sachen zu machen, mhm, und dann eben nicht auf ihre Antwort zu kommen. So, ich will mal mit dir ganz kurz, und das muss ich leider, weil ich ein bisschen enttäuscht war, und jetzt muss ich es mal rauslassen hier in unserem Literaturpodcast.
Wir sind unter uns.
Ich will mit dir mal über dieses ganze Format Wasserglaslesung, nennt man das ja, weil da nun mal Wasserglaser oft auf der Bühne stehen und so, und alles ist so, über dieses ganze Format reden. Was wollen die Leute da eigentlich? Also erstmal kommt man da hin und man sieht schon von außen sozusagen das Publikum, schon vorm Reingehen erkennst du die schon, ne? Man kommt aus der Bahnstation raus und du weißt schon, die Leute sind schick, aber sie sind sich nicht zu schade für ihren Jutebeutel. Sie gehen so gemäßigt da lang, im Foyer stehen sie und trinken ihren Wein, stoßen an, dann fällt ihnen auf, oh, man muss hier die Garderobe abgeben, dann geht eine gewisse Eile durch alle hindurch. Dann lassen sie sich an den Dings.
Dabei
so,
gewesen,
nee, aber so, ne, es ist einfach so, es ist so eine ganz bestimmte Art von Kulturpublikum. Ja. So, und ich frage mich aber, was wollen diese Menschen auf dieser Lesung? Weil ich persönlich gehe da hin, weil ich Siri Hüstwedt sehen will und weil ich sie reden hören will. Mhm. So. Jetzt ist aber der so gefühlt, der Hauptteil der Veranstaltung ist, das Buch nachzuerzählen. Also es wird erstmal, wird ewig damit angefangen, was in dem Buch alles vorkommt. Dann stellt der Moderator sich erstmal vor, dann stellt er die Autorin vor, dann wird die Schauspielerin vorgestellt mit ihrer Karriere, die jetzt liest, das war Martina Gedeck, die hat natürlich total toll gelesen und ich finde es auch total gut, dass es kurz die Erwähnung gibt und dass auch ihr applaudiert wird. Alles keine Frage. Nur am Ende bleibt von diesem Besuch halt durch die Übersetzung, durch die Ankündigung, durch die Einordnung verschiedener Art, bleibt halt von dem, was Siri Hüstwedt an Zeit hat, irgendwas zu sagen, schon mal extrem wenig. Also ich würde sozusagen sagen, würde man so die Redezeit von ihr stoppen, wären das von 90 Minuten dann vielleicht noch so 40, wenn es hochkommt. So. Ja. Weil den Rest muss der Moderator erzählen, dann muss er übersetzen und so weiter. Mhm. Dann müssen auch noch die zwei Szenen gelesen werden, wo ich auch immer denke, ja, es ist total schön, von einer Schauspielerin oder von einem Schauspieler vorgelesen zu bekommen. Aber wenn das dann immer so 15 Minuten sind, dann denkt man sich halt auch so, okay, du kommst für Siri Hüstwedt und kriegst das Buch vorgelesen. Dann kann ich mir ja auch das Hörbuch anhören. Also es stört mich wirklich. Und dann kommst du und dann erzählen die und dann werden die Fragen aber auch nur zu dem gestellt quasi, was ja im Buch auch sage ich mal, passiert. Und dann erzählen die nochmal Geschichten aus dem Buch letztlich nach. In dem Fall vor allem, weil es halt auch ein Memoir ist. Wir haben ja über Ghost Stories gesprochen. Und dann denke ich halt so, okay, Du erfährst ja kaum was über diese Schriftstellerin an diesem Abend. Du erfährst auch, es gibt auch für sie in diesem ganzen Rahmen kaum Gelegenheit, da jetzt draus auszubrechen. Was soll sie denn auch machen, dann irgendwie sagen? Und natürlich geht es ja auch darum, das Buch zu promoten. Aber ich denke mir dann so, warum, also wenn du eine Person bist, die das Buch schon gelesen hast, erfährst du halt gar nichts Neues. So, das wäre die eine Herangehensweise. So, schade. Wenn du das noch nicht gelesen hast, will ich aber eigentlich auch nicht zu einer Veranstaltung gehen, wo mir dann 90 Minuten das Buch in all seinen Formen, Facetten, der formalen Gestaltung, der inhaltlichen Gestaltung, die besten Anekdoten, alles erzählt werden. Weil warum soll ich es dann noch lesen? Also weißt du, was ich meine? Ich habe ja dann Lust, das Buch zu lesen eigentlich, wenn ich da hingehe. Also bin ich so ein bisschen ratlos vor diesem Format, weil ich mir so denke, also es ist einfach so schade, da kommt diese Frau extra aus Amerika, hat so viel zu sagen, und am Ende kriegt sie so wie so ein paar Snippets, wo sie halt Sachen erzählt, die sie eh schon aufgeschrieben hat, und man kommt ihr irgendwie so wenig nah, und ich denke, und mir kommt so wie so eine verpasste Chance vor, weil Siri Hüstwedt ja nun nicht jede Woche eh hier in Deutschland ist und irgendwie Veranstaltungen macht und dann hat man halt mal so ein Leseformat, ne? Aber kannst du dieses Gefühl nachvollziehen?
Ja, komplett. Ich sag das ja eigentlich fast nie öffentlich, weil ich ja mich damit sehr unbeliebt mache, aber ich sag's jetzt trotzdem, nachdem ich gehustet habe. Moment. Also, ich mag Lesungen nicht wirklich.
Ja.
Ich verdiene mit Lesungen Geld, weil ich sie moderiere, weil ich sie veranstalte oder weil ich selber welche habe, und ich bin froh, dass es sie gibt. Und ich finde es wichtig, dass sie gefördert werden, dass sie stattfinden. Aber ich habe genau das gleiche Problem wie du auch. Wenn ich auf einer Lesung also im Publikum, finde ich es schon mal ganz schrecklich, weil man maximal am Ende irgendwie mal die Gelegenheit hat, Fragen zu stellen, und dann ist die Frage, ob man das in dem Rahmen überhaupt machen will. Wenn ich moderiere, finde ich es gut, weil dann kann ich entscheiden, worüber gesprochen wird und dann versuche ich schon auch, dass genau das nicht passiert, sondern dass wir vom Buch ausgehend einen großen Bogen schlagen und wieder zum Buch zurückkehren und nicht die ganze Zeit da drin stecken bleiben. Und wenn ich eben selber lese, finde ich es teilweise so ermüdend, wenn ich dann einfach nur Sachen aus dem Buch erzählen soll und davon nicht abweichen kann, weil genau das eben auch nicht das ist, was für mich eine gute Lesung ausmacht, sondern ich will ja auch ein Gefühl für diese Person bekommen, die da sitzt und was die sonst noch so über die Welt denkt. Und insofern bin ich da wirklich auch mittlerweile, naja, eher, ich setze mich dann eher abends zu Hause hin und mache mir einen schönen Abend mit einem Buch, ne? Als jetzt irgendwo hinzugehen. Ja, also ich sehe das wie du und ich weiß auch nicht so richtig, das steht und fällt halt auch super oft einfach mit den Leuten, die da involviert sind, ne? Wie wird das gemacht? Was haben die selber für eine Idee von dieser
mit der Moderation, ne?
Ja.
Ich erinnere nochmal daran, dass ich ja von der Knausgard-Lesung damals erzählt hatte und von dem Moderator quasi begeisterter war als von Knausgard selber. Und
das war doch auch so bei Espedal. Erinnerst du dich an die Lesung in der...
Ja, mit dem Übersetzer.
Das war so krass.
Ja,
vor allem
das richtig gut.
Das war richtig gut. Da war ich gerade schwanger. Das heißt, das ist über sechs Jahre her. Und trotzdem weiß ich das noch, wie ich da saß und einfach dachte, das ist so eine fantastische Lesung.
Ja.
Also hier Schmidt-Henkel. Shoutouts.
Genau.
Der war großartig.
Und da lag es aber auch daran, dass die einfach mit den Autoren wirklich in ein Gespräch gegangen sind.
Ja.
Und nicht so nicht zu krass im Kopf hatten, das muss jetzt alles moderativ, da muss eine Brücke hin und da muss eine Brücke hin und das muss jetzt noch an Informationen rein und das muss noch an Informationen rein, sondern wirklich so dieses, man geht einfach in ein Gespräch und man guckt mal. So, man hat viele Notizen sich gemacht, aber man lässt sich auch so ein bisschen drauf ein.
Man muss flexibel bleiben,
ja. Genau, und das ist, glaube ich, so ein bisschen das, was man sich einfach wünschen würde. Nehmt den ganzen Ballast weg und sagt einfach, hier ist die Person, mit der wollen wir reden, von der wollen wir was erfahren und das ist das Zentrum von allem.
Mhm.
Und nicht das Buch, was veröffentlicht wurde oder sonst was, das ist, steht da und die Leute kommen nicht zu einer Lesung, wenn sie nicht eh dafür bereit wären, das Buch zu kaufen. Man muss das auch nicht mehr so krass vermarkten, finde ich. So, wer geht extra zu einer Lesung nach Berlin, dann, weißt du, und sagt dann, das Buch interessiert mich ja gar nicht. Also da war ich ja überrascht, dass die überhaupt eins geschrieben hat.
Das ist ja immer der Anlass und ich finde auch wirklich, wenn irgendwo drauf steht Buchvorstellung, dann finde ich es schon. Also dann ist das Format für mich schon...
Dann weißt du schon so, okay, ja.
Ein Abend mit, ne, so irgendwas, was so ein bisschen Offenheit suggeriert, ja.
Okay, aber Lynn, wir dürfen sozusagen, Sirius wird noch näher kommen, weil es gibt ja einen fantastischen Dokumentarfilm, der gemacht wurde und über den können wir heute reden. Ich will auch noch hinzufügen, dass trotz dieser ganzen Kritik, die ich jetzt geäußert habe, Sirius wird selber einen sehr starken Eindruck hinterlassen hat. Also sie hat eine unfassbare Wärme gehabt, die mich so ein bisschen überrascht hat, weil so dieses Klischee so ein bisschen ist, so eine sehr intellektuelle, verkopfte Person erstmal, ne? So, aber sie hatte wirklich eine Wärme. Man hat so gespürt bei ihr so eine extreme Dankbarkeit dafür, dass sie so ein breites Publikum erreicht, dass der Saal voll ist, dass wenn sie auf die Bühne kommt, so ein extremer Applaus losgeht, ne? Und auch am Ende nochmal kommt. Sie war witzig. Sie hat am Ende eine Stelle selber gelesen und sie hat extrem gut gelesen. Also sie hat wirklich sich mit der Schauspielerin, die ja wirklich ausgebildet und richtig gut ist, sich einfach nichts genommen. Sie hat es auf Englisch vorgelesen. Und sie hat so diese Interaktion mit dem Publikum einfach sehr schön beherrscht, ne? Also das ist ja auch oft für die Autoren und Autorinnen gar nicht so leicht, wenn es dann einen Moderator gibt, der das in der deutschen Sprache macht und du sprichst diese Sprache nicht und sprichst auf Englisch, dann bist du ja oft so eingebettet sozusagen in alles, was der Moderator so treibt und dann so bei den Antworten trotzdem so mit dem Publikum zu interagieren, ist dann wirklich auch eine gewisse Kunst. Also sie hat das wirklich sehr, sehr schön gemacht und wurde dann auch sehr kämpferisch, als es auf das Thema USA ging am Ende nochmal, neben den ganzen Anekdoten aus dem Buch, die sie erzählt hat. Und insofern war das trotzdem ein Erlebnis. Aber ich finde eben, wie gesagt, in der Doku kommt man ihr noch näher. Und wie wollen wir anfangen, über die Doku zu reden? Was meinst du?
Naja, ich kann ja schon mal sagen, dass ich den Film vorab gesehen habe. Vor einigen Wochen schon. Und ich muss mich seitdem so krass zurückhalten, dass ich nicht davon schwärme hier im Podcast. Weil
du hast gleich geschrieben, ne?
Ja,
weil du hast ihn noch vor mir gesehen.
Genau,
ja.
Wir waren im Kino und... Ich Ja, vielleicht fangen wir vielleicht von vorne an und du erzählst uns mal ganz kurz, bevor ich so ein kleines Fazit ziehe oder bevor ich ein bisschen von meinen Eindrücken erzähle, worum geht's da eigentlich? Was wird da erzählt? Ich meine, ich glaube, 4 Jahre gingen die Dreharbeiten, also sie haben wirklich lange Zeit miteinander verbracht, die Regisseurin Sabine Liedl und Siri Hüstvedt. Kannst du uns das mal kurz, diesen zeitlichen Rahmen irgendwie erklären?
Sehr gerne, genau. Also der Film heißt Dance Around the Self. Bei der Lesung hat Siri Hüstvedt selber gesagt, dass sie diesen Film sozusagen empfehlen möchte, weil Sabine Liedl es geschafft hätte und das sei allein ihr Verdienst gewesen, einen Film über eine Schriftstellerin interessant zu machen, die ja eigentlich nur rumsitzt und irgendwie schreibt. Ne?
Ja.
Man muss aber auch sagen, das liegt natürlich, hängt auch ein bisschen damit zusammen, wie interessant er geworden ist, dass in der Jetztzeit, also in diesen 4 Jahren, ja extrem viel passiert ist im Leben von Siri Hüstvedt. Mhm. Wir haben darüber geredet, letztlich das, was in Ghost Stories beschrieben wird, nämlich die Krankheit und das Sterben und dann der Tod und die Momente nach diesem Tod von Paul Auster, das hat Sabine Liedl zufällig sozusagen, sie wollte einen Film über Siri Hüstvedts Karriere drehen und über ihren Werdegang und über ihre Rolle als Schriftstellerin und Intellektuelle, hat sie zufällig mit der Kamera begleitet. Und was mich überrascht hat, auch als ich in diesem Film saß, war, dass sie da wirklich, also dass Siri Hüstvedt und Paul Auster sie da reingelassen haben. So,
ja.
Ne? Das spricht auch ein bisschen für das Vertrauensverhältnis, weil man sieht in diesem Film wirklich, wie es Auster nicht gut geht. Siri Hüstvedt redet über seine Krankheit. Paul Auster auch selber, dass er überhaupt auftritt, war mir gar nicht bewusst. Und dann siehst du ihn plötzlich da total ausgezehrt, aber voller Lebendigkeit und voller Liebe und Wärme über seine Frau sprechen. Und irgendwann ist er dann aber halt auch weg. Also sozusagen, und auch dann bleibt die Kamera noch da, ist bei der Beerdigungsszene, also oder bei der Trauerfeier dabei, auch danach, als Siri Hüstvedt in den Kisten kramt von Paul Auster und sozusagen eigentlich anfängt, Ghost Stories zu schreiben und zu recherchieren, auch da dann ist dann die Kamera dabei. Das heißt, wir sind in einem extrem, also in wahrscheinlich einem der extremsten Momente ihres Lebens sind wir einfach komplett dabei.
Ja,
auf
und
der Jetzt-Szene.
Das Krasse fand ich, dass die Gefahr so groß ist, dass wenn Paul Auster, der große Autor Paul Auster, dann auch noch diese Krankheit durchmacht, dass er dann trotzdem nicht zum Mittelpunkt des Films geworden ist. Diese Regisseurin hat es wirklich geschafft, von Siri Hüstvedt ausgehend diese Geschichte einzufangen und bei ihr zu bleiben. Und das finde ich wirklich bemerkenswert. Die Gefahr wäre groß gewesen, da abzuschweifen, aber das ist nicht passiert.
Und das spricht auch ein bisschen, finde ich, für Paul Auster selber, weil er selbst schwer krank sozusagen nur so ganz kurz von sich erzählt und dann aber auch wirklich mit so viel Bewunderung und Liebe von Siri Hüstvedt spricht und auch so ein Interesse daran hat sozusagen. Er sagt dann an einer Stelle irgendwie so, ich will, dass sie weiterschreibt, ich will nicht, dass sie aufhört zu schreiben.
Ja.
Ich habe mich so gefreut, dass sie heute Morgen wieder geschrieben hat
ich
und sowas.
Ich habe genau gehört,
also, ne,
wie sie oben sitzt und schreibt.
Genau,
und
also so, das ist auch total rührend irgendwie, weil er selber halt auch null beansprucht irgendwie in diesen, und man könnte das ja, ne? Also er wird ja interviewt, er kommt ja vor, er beansprucht das auch null. Er weiß genau, was da ist, und ich glaube, so alle waren sich einig, dass das passieren soll. Und natürlich, und da kommen wir sozusagen zu dem anderen Strukturelement, es geht ja immer wieder in ihre Vergangenheit. Mhm. Das heißt, uns wird ja auch ihre Karriere, ihr Werdegang erzählt. Und es beginnt mit der jungen Frau in einer norwegischen Einwandererfamilie in Minnesota.
Ja.
Also sozusagen Siri Hüstvedt als Mädchen, ihre
da
Schwestern
sie
kommen
auf,
vor,
genau.
Werden interviewt, sie wächst in Minnesota auf.
Sie hat 3 jüngere Schwestern, ne? Die saßen immer wie
genau.
Die Spatzen aufgereiht nebeneinander.
Unglaublich. Und die haben auch immer noch so diese schöne Beziehung, ne?
Ja,
also
ja.
Diese Wärme so. Es ist, ich finde, es hatte so landschaftlich und so echt ein bisschen was von so einer Bullebü-Kindheit.
Mhm.
Ne? Es gibt so den Vater, der als Professor immer an die Uni geht. Und dann kommen aber sozusagen auch so die Risse, die werden auch in der Dokumentation beschrieben. Vor allem, dass dieser Vater halt sehr anspruchsvoll war als Intellektueller und dann auch irgendwie nicht so gut vor allem mit Siri Hüstvedt zurecht kam, weil sie halt auch so intellektuell so scharf war. Und
die
so.
War halt die ihm die Stirn bieten konnte,
genau.
Intellektuell.
Genau.
Und das hat,
und das
er nicht
hat ihn
gut
herausgefordert,
ja.
Und auch nicht so, da kam er nicht so ganz leicht mit zurecht. Und was dann auch beschrieben wird, ist, dass Siri Hüstvedt halt, und das kann man sich auch vorstellen, man kennt dieses Phänomen auch, als sehr kluges Mädchen in der Schule, die so eine typische amerikanische Highschool war, sehr viel gemobbt wurde. Und sie erzählt dann, dass sozusagen für sie total prägend und letztlich auch lebensverändernd war, dass sie dann ein Jahr, ich glaube in der 11. oder so, nach Norwegen auf die Schule gegangen ist und dann auf so eine Rudolf-Steiner-Schule und dadurch irgendwie dann einen ganz anderen Umgang nochmal gefunden hat und irgendwie so ein bisschen diesen Weg zu sich selber irgendwie gefunden hat.
Das war extrem wichtig auch, weil ich glaube, dass sie dort die nötige intellektuelle Auslastung auch erfahren hat.
Genau, so und die Anerkennung auch.
Die Anerkennung auch dafür zu bekommen, diese Unterforderung endlich mal, also das ist ja wirklich, wenn man so, und das wird in dem Film ganz deutlich, wenn man so, so mit so einer gedanklichen Schärfe auf die Welt blickt und so viele Gedanken sich macht und davon auch lebt und das einen so selber zusammenhält, dann ist diese geistige Unterforderung, glaube ich, also einfach wirklich da auch lebensbedrohlich im Sinne dessen, dass man sich nicht ausdrücken kann, dass du einfach dich nicht verbinden kannst. Und das hat sie dort, glaube ich, so kam mir das vor, als ich diese Szenen gesehen habe. So kam mir das vor, dass sie dort da endlich näher zu sich gekommen ist.
Sie redet ja auch mit einer extremen Wärme und Begeisterung über dieses eine Jahr. Und es ist ja letztlich nur ein Jahr und guckt sich da diese Schulfotos an. Danach geht sie nach New York. Das wird uns sozusagen auch erzählt im weiteren Verlauf. Und letztlich, glaube ich, sucht und findet sie in New York alles das, wovon du gerade geredet hast, nämlich die Anerkennung irgendwann und aber auch sozusagen so dieses Umfeld, in dem man dann gedeihen kann als eine Person, die sich da so interessiert. Wir erfahren von ihrem sehr mittellosen sozusagen Anfängen. Das fand ich auch nochmal interessant. Und dann eben ihre Bekanntschaft mit Paul Auster und landen letztlich in dem Haus, das Paul Auster und sie sich dann eben gekauft haben. Und in dem einfach auch ein Großteil dieser Dokumentation stattfindet.
So, ja, ich glaube, als junge Leute hatten sie ja nur eine Etage, wo sie gelebt haben und dann haben sie nach und nach dazu gekauft.
Ja.
Und jetzt bewohnen sie das ganze Haus, alles ist voller Bücher. Es gibt da auch so schöne kleine Bilder, ne, wie sie zusammenziehen und was machen sie, was macht man, wenn Schriftsteller zusammenziehen? Naja, sie gucken, wer die bessere Ausgabe des Buches hat und behalten die.
Genau.
Und
genau.
Wie sie auch dann sagt, in dem Moment wusste sie, wir müssen zusammenbleiben, weil jetzt ist die Bibliothek zusammengelegt.
Genau, jetzt wird es schwierig. Ne? Das sind so klassische Schriftsteller Probleme. Also das ist sozusagen so der Rahmen dieser Dokumentation. Und was würdest du sagen, was für ein Bild hast du von Siri Hüstvedt gekriegt in diesem Film? Oder auf welche Weise kommt sie uns nahe? Du hattest ja schon gesagt, dass der Fokus sehr gut auf ihr bleibt. Was sind da so deine Eindrücke gewesen?
Okay. Also mich hat erstmal die Kameraführung beeindruckt, jetzt mal auf der filmischen Ebene, in welchen Winkeln und mit welchem Licht hier Stimmungen eingefangen werden. Es gibt diese Szene, wo sie so ein Kunstwerk gemeinsam anschauen, das in Gedenken an die Verbrechen an den Frauen während der Hexenverfolgung begangen wurde. Und
ich sag kurz die Fakten sozusagen.
Ja.
Das Hexenmahnmal Vardø, das liegt in Norwegen, soweit ich weiß, und das hat der Architekt Peter Zumthor gemacht, zusammen mit der Künstlerin Louise Bourgeois, die dann Installationen gemacht hat, genau.
Und genau, danke für diese Einordnung nochmal. Und dieses Kunstwerk lebt davon, dass man das begehen kann und wie das Licht da reinfällt und wie man sich selbst in dieses Kunstwerk hineinbegibt, in diese Installation. Und das mit einer Kamera einzufangen, also ohne, dass das eine bloße Kulisse bleibt, sondern dass das selber mit zum Leben erweckt. Also das fand ich zum Beispiel wahnsinnig berührend. Es gibt auch so eine Ruhe, die dieser Film für mich ausstrahlt. Der trägt nicht dick auf. Da wird, wenn überhaupt inszeniert wird, sehr subtil inszeniert. Man merkt auch, dass der Film über so einen langen Zeitraum hinweg entstanden ist, nicht weil er langatmig ist, sondern weil sich diese Verbundenheit darin findet, diese Einblicke, die nur entstehen können, weil man sich vertraut irgendwann. Und ja, mich hat auch sehr beeindruckt, wie Siri Hüstvedt doch einfach wahnsinnig politisch ist. Du hast auch gesagt, sie gibt sich kämpferisch am Ende der Lesung in Bezug auf die USA. Und man sieht es auch in der Doku, wie sie selbst gegen Sexismus, Vorurteile, Ungerechtigkeiten kämpft. Und gleichzeitig war mein Eindruck, sie kämpft auf eine Weise, die schnell übersehen werden kann. Also eben als Schriftstellerin mit Zeit, mit Geduld, mit Präzision, mit Ruhe, die vielleicht manchmal sozusagen verschwindet hinter den schnelllebigen Ereignissen und den sich überschlagenden Ereignissen. Das hat mich wirklich eingenommen für sie. Und natürlich habe ich auch in Erinnerung, wie lustig sie und Paul Auster zusammen gewesen sind. Weißt du, bei Wuthering Heights, wir waren ja dieses Jahr schon oft im Kino, da war ich ja emotional irgendwie kaum berührt von dieser Überinszenierung von Gefühl. Das ist halt bei mir einfach so. Aber bei Siri Hüstwedt, wo eigentlich diese Liebesgeschichte sehr subtil erzählt wird, habe ich irgendwann beinahe durchgehend geweint. Auch diese Szene, wo die beiden alte Fotos angucken und er guckt sich die Fotos an und sagt einfach, wie gut wir ausgesehen haben. Ne? Und diese ganz kleinen Sachen, ich habe auch das Gefühl, das hatte ich danach auch, dann ist ja immer so jemand dabei, der dann die bei diesen Vorabschauen für die Presse, wo ich gewesen bin, werden ja danach auch so Stimmungsbilder eingefangen. Und dann habe ich auch gesagt, dass ich irgendwie daran denken muss, dass Wuthering Heights als die größte Liebesgeschichte aller Zeiten beworben wurde und ich irgendwie dachte, Moment, das hier, das ist für mich die größte Liebesgeschichte aller Zeiten und zwar in zwei Hinsichten. Einmal natürlich zu Paul Auster, aber auch eine Liebesgeschichte zum Denken. Diese Präzision, diese Unerbittlichkeit und Neugier, mit der sie Gedanken nachgeht, mit der sie forscht in der Welt, sie hat ja auch sehr spät noch einen Doktor gemacht, das ist einfach unglaublich, unglaublich bewegend und da steckt für mich so wahnsinnig viel Liebe drin. Ich muss dir uns noch was erzählen. Dieser Titel Dance Around the Self ist ja so ein bisschen so schreibschriftartig geschrieben, wenn ich mich richtig erinnere. Auf jeden Fall habe ich die ganze Zeit gedacht, der Film heißt Dance Around the Shelf, wie Bookshelf, okay? Ich dachte die ganze Zeit, es geht ums Bücherregal. Ich fand es toll und dann war ich extrem irritiert, als ich mitbekommen habe, es heißt Dance Around the Self. Ich fand das irgendwie so ein bisschen kitschig und dachte dann auch so, das klingt für mich so nach Nabelschau. Aber das ist es halt überhaupt nicht und sogar dann habe ich gemerkt, dass der Titel eigentlich sogar sehr gut passt, weil es eine Art Verteidigung ist. Denn wenn Siri Hüstwedts Gedanken sich um das Ich drehen, dann immer eben auch auf politischer und gesellschaftlicher Ebene, zum Beispiel wie in Die zitternde Frau. Ich zittere, also beschäftige ich mich mit mir und diesem Zittern und dann kommt sie ja sogar ne, zu Angela Merkel und so weiter. Also das ist nie etwas, was nur sie selber angeht.
Nee, genau. Also es geht um, du hast es gesagt, es geht um Identität, um die Frage nach Identität, um bei ihr oft um die Frage nach der Rolle der Frau in der Gesellschaft. Also ne, ja. Das ist ein, also sie ist ganz klar, sie hat ein ganz klares feministisches Denken auch sozusagen, was sie einbringt. Und was ich bei ihr, wenn du das Intellektuelle erwähnst, eben auch so toll finde, und das hat sie auch bei der Lesung wieder betont, ist, Ihr großer Verdienst, wenn man das so sagen kann, ist, dass sie verschiedene Disziplinen zusammendenkt und dass sie immer wieder auch in wissenschaftlichen Kontexten an Unis geht und Vorträge hält und sagt, das, womit ihr euch beschäftigt, damit beschäftigen sich andere Bereiche auch und ihr müsst mal bei den anderen reingucken und nicht sozusagen immer nur in eurer Schublade bleiben, weil dann könntet ihr euch gegenseitig sozusagen und ihre großen Themen sind eben Psychoanalyse, Psychologie, Hirnforschung, dann könntet ihr viel voneinander lernen, so, ne? Und es ist auch, mir fällt dann immer das Beispiel ein, dass sie in ihrer Doktorarbeit unter anderem auch über psychische Erkrankungen und so geschrieben hat und dann Beispiele von Dickens gebracht hat, der bestimmte Krankheiten schon beschrieben hat, bevor es diese Krankheiten offiziell überhaupt gab, aber einfach durch seine Beobachtungsgabe dieses Krankheitsbild schon erforscht hatte quasi. Und dieses sozusagen, diese Konnexe, die sich da herstellen zwischen verschiedenen Bereichen und sowas, das ist was, wo sie mal extrem hinterhergegangen ist und sich das angeguckt hat, ne? Und das ist auch was total Faszinierendes an ihren Essays zum Beispiel, wenn man die liest, dass man wirklich aus ganz unterschiedlichen Bereichen Informationen bekommt. Das ist ja oft so, das kennst du bestimmt auch, dass wenn man Essays liest von Autoren, Autorinnen, dass man doch in einigen auch viel wiederfindet, was alle so ein bisschen zitieren. Ne? Es gibt so diesen Roland Barthes oder es gibt Foucault oder so und die werden gerne durch die Bank weg zitiert. So. Man hat so das Gefühl, oh ja, das Zitat kenne ich doch schon. Und das passiert an Siri Hüstwedt tatsächlich nicht so häufig, weil man eben dann doch nicht die ganzen Studien zur Hirnforschung gelesen hat, die sie da zitiert.
Ja, das sagt auch, ich habe das gelesen in der FAZ, da hat Julia Enke geschrieben, das ist jetzt ein Zitat aus dem Artikel, die zitternde Frau markiert den Höhepunkt von Hüstwedts essayistischem Schaffen, denn sie erprobt darin ihr theoretisches, psychoanalytisches und medizinhistorisches Wissen, nicht an fiktiven Charakteren, sondern an sich selbst. Und das ist ja wirklich, dafür ist sie ja bekannt für diese glänzenden Essays, aber wir haben natürlich nochmal ein bisschen versucht, auch noch andere Sachen auszugraben. Und es gibt tatsächlich einen Lyrikband von Siri Hüstwedt. Der ist 2012 bei Gutleut in der Übersetzung im Deutschen erschienen. Ich habe mich mit dem Verlag verbunden und wollte natürlich wissen, weil der vergriffen ist, ob die irgendwo noch eine von diesen Gedichtbänden haben. Und leider quasi ist in diesem Verlagsarchiven gerade da kein Durchkommen. Und trotzdem wollte ich dir was mitbringen, weil ich bin dann online auf das Vorwort zu diesem Gedichtband gestoßen, auch wenn ich den Gedichtband selber nicht mehr lesen kann. Und da wird Siri Hustvedt zitiert und das würde ich dir gerne mitbringen, bevor wir noch eine kleine Überraschung haben. Ne? Also ich lese mal vor. Als ich endlich ein Gedicht verfasste, das mir gefiel, schickte ich es der Paris Review und zu meinem Erstaunen wurde es angenommen und veröffentlicht. Und ich setzte mich in meiner Wohnung an meine blaue Schreibmaschine und schrieb frei. Und beim Schreiben erinnerte ich mich an Vergessenes. Ich erinnerte das gelbe Papier, das mein Vater seinen Mädchen gab, wenn er uns mitnahm, in die Historical Association, wo er an seinem Schreibtisch arbeitete, während wir auf dem Fußboden malten. Übrigens eine Szene, die auch im Film erinnert wird. Familiengeschichten fielen mir wieder ein, Bruchstücke meines Lebens, das ich hinter mir gelassen hatte. Ich entdeckte Muster, Wiederholungen, eine Form tauchte auf, die ich vorher nie hätte erfinden können. Etwas war in mir aufgebrochen und ich schrieb wie eine Besessene. Als ich schlafen ging, waren 30 Seiten aus mir herausgeflossen. 3 Monate lang schrieb ich diese Seiten immer wieder um in ein Prosagedicht. Es war das Beste, was ich je gemacht hatte. Danach schrieb ich nie wieder Lyrik. Ich finde, das ist eine sehr, sehr schöne Anekdote, wie diese Denkerin ins Schreiben gekommen ist.
Ja.
Über die Lyrik, über ein Gedicht, das alle Dämme hat aufbrechen lassen. Ein sehr, sehr schönes Bild und ich hoffe, dass es vielleicht irgendwann eine Neuauflage dieses Buches geben wird. Wir haben noch was.
Wir haben noch was, ja.
Wir haben noch eine, wir dürfen was verschenken.
Verlosen, ja. Und zwar, was können wir eigentlich verlosen? Sag mal.
Na, 2 Tickets für den Film.
Stimmt. Und auch noch ein Buch?
Genau.
Ich dachte jetzt gerade, deswegen war meine Frage sozusagen, ein Buch haben wir auch noch,
ja,
oder?
Ja, ein Buch haben wir auch dabei. Also wir dürfen ein Buch verlosen.
Einmal
Siri
Ghost Stories.
Ghost Stories.
Ja.
Das wunderbare Buch, über das wir vor einigen Folgen gesprochen haben. Nein, und 2 Karten für den Film.
Genau. Und wenn ihr das gewinnen wollt, dann findet ihr eigentlich alles dazu auf Instagram, oder?
Genau, wir posten dazu nochmal ein gesondertes, wenn diese Folge erscheint, einen gesonderten Beitrag auf unserer Instagram-Seite und dort erfahrt ihr auch.
Sozusagen unser Osterbeitrag.
Das ist unser Ostergeschenk an euch.
Wie kommt man an die Tickets und das
Genau.
Buch?
Dann könnt ihr euch selber und lieben Leuten, die ihr gerne habt, was Gutes tun.
Was vom Tage übrig blieb.
Wir erinnern heute an die französische Schriftstellerin Maryse Liliane Apolline Condé, die Grande Dame der frankophonen Literatur. Sie wurde am 11.02.1934 in Guadeloupe geboren und starb vor 2 Jahren, am 2.04.2024 in Vaucluse in Frankreich. Und zur Zeit ihrer Geburt also befinden wir uns in der Karibik und zwar am äußersten östlichen Zipfel, schon im Atlantischen Ozean quasi. Die Geschichte dieses Ortes auf dieser Insel, auf der sie geboren ist, erinnert mich ein bisschen an die von Saint-Pierre auf Martinique. Das ist auch nur wenige, ich glaube 150 Kilometer weiter. Kann man sozusagen Inselhopping rein theoretisch hinmachen. Beide sind nämlich französische Überseedepartements, hervorgegangen aus französischen Kolonien. Und auf beiden Inseln besteht die Haupteinnahmequelle in der Zuckerindustrie. Und so wie Saint-Pierre mal, also die Stadt Saint-Pierre, mal von einem Vulkanausbruch komplett zerstört wurde, so wurde die Geburtsstadt von Condé, Pointe-à-Pitre, 1843 einmal komplett von einem Erdbeben zerstört. Also hier spielt der Kolonialismus, der Sklavenhandel und auch die Naturgewalt den prägendsten Aspekt für die Geschichte der Bevölkerung dort vor Ort. Das Leben von Maryse wird sich fortan zwischen Guadeloupe, Westafrika, Frankreich und New York abspielen. Und sie wird für ihr Schreiben nicht nur mehrfach für den Booker-Preis nominiert werden, sondern auch zahlreiche Literaturpreise gewinnen und zur Ritterin der französischen Ehrenlegion geschlagen werden. Davon weiß sie aber natürlich noch nichts, als sie als die jüngste von 8 Geschwistern in einer Familie aufwächst, in der der Vater die örtliche Sparkasse mitbegründet und die Mutter einer der ersten schwarzen Lehrerinnen auf der Insel ist. Man kann also von einer Art Aufsteigerfamilie sprechen. Sie machen Urlaube in Frankreich zum Beispiel und schon in der Schulzeit beschäftigt sich Maryse Condé intensiv mit den großen Werken der Literatur, Victor Hugo, Emily Brontë und so weiter und weiß schon sehr früh, dass sie Schriftstellerin werden will. Sie studiert dann in Paris, unter anderem an der Sorbonne und wird mit 19 Jahren Mutter, heiratet 5 Jahre später einen guineischen Schauspieler. Und jetzt gehen wir mal nach Westafrika. Direkt neben Guinea, im Inland Westafrikas, liegt nämlich Mali. Nördlich von Guinea liegt Senegal, westlich Ghana. Dort lebt sie in der Folgezeit in dieser Region und arbeitet in verschiedenen Sprachinstituten. Sie kehrt 1973 nach Frankreich zurück und hat dann 2 Jahre später ihr Studium der vergleichenden Literaturwissenschaft an der Sorbonne abgeschlossen mit dem Docteur de Lettres. Ihre Arbeit ist übrigens ganz interessant. Sie hat Stereotype von Schwarzen in der westindischen Literatur untersucht. Kann man sich mal genauer anschauen. Und erst dann beginnt sie selbst wirklich mit dem Schreiben. Wohl auch, weil ihr neuer Lebensgefährte ihr Übersetzer wird. Und das wohl nicht unentscheidend ist, dieser Austausch. Sie veröffentlicht ihren ersten Roman, Heremakonon, sehr schwieriger Titel, im Alter von 42 Jahren, der die Geschichte einer Frau aus der Karibik erzählt, die ihre Identität in Westafrika sucht, aber enttäuscht wird. Ich habe da ein Zitat in einem Interview von ihr gefunden, da sagt sie, als Kind wurde ich von meinen Eltern sehr verwöhnt. Ich hatte keine Ahnung von der Welt da draußen, das hat sie dem Guardian 2020 erzählt und weiter sagt sie, ich war überzeugt, dass ich eines der schönsten Mädchen der Welt und sicherlich auch eines der intelligentesten war. Aber als ich zum Studium nach Frankreich kam, wurde mir bewusst, welche Vorurteile die Menschen hatten. Die Leute hielten mich für minderwertig, nur weil ich schwarz war. Man kann sich das vorstellen. Leider. Und sie erfährt dort in Frankreich zum ersten Mal wirklich etwas über den Kolonialismus und die Sklaverei. Also gleichwohl sie aus diesem Überseedepartement kommt, das aus einem kolonialen Herrschaftsgebiet Frankreichs hervorgegangen ist, war sie damit wenig konfrontiert. Und obwohl dieser erste Roman nicht autobiografisch ist, gibt es Parallelen natürlich zu ihrem Leben und sie hat natürlich auch geschöpft aus ihrer Zeit in Westafrika. Der Roman löst einen Skandal aus, weil Condé in diesem Roman afrikanische Führer als Diktatoren darstellt, deren Politik die Bevölkerung hungern ließ, während die Welt damals den Erfolg des afrikanischen Sozialismus feierte. Und in 3 westafrikanischen Ländern in dieser Region, die ich dir eben auch umrissen habe, wurden Kopien des Buches vernichtet. Ihr zweites Buch, der Bestseller Segal, die Mauern aus Lehm von 1984, behandelt ebenso die Enttäuschung, die viele Schwarze aus der Karibik in Westafrika erleben. Auch hier geht es um patriarchale Herrschaftsverhältnisse, die Suche nach Frieden, Herkunft und Heimat. Sie bleibt weiterhin Dozentin und unterrichtete an der Sorbonne und anderen Unis und dann auch an der Columbia University in New York. Dort in New York lebt sie dann auch, abwechselnd aber auch auf Guadeloupe, wo sie eben geboren ist. Und sie kehrt auch wieder nach Frankreich zurück. Denn sie bekommt eine neurodegenerative Krankheit, die sie nach und nach erblinden lässt. Und ihren letzten Roman diktiert sie dann, weil sie ihn selbst nicht mehr aufschreiben kann, und widmet ihn dann auch ihrer Freundin Pascal, die das Ganze für sie niedergeschrieben hat. Es ist eine Art neues Testament, bei dem eine junge Frau namens Maya ein uneheliches Kind heimlich gebärt und in einem Stall versteckt. Und zwar auf der Vulkaninsel La Réunion, westlich von Madagaskar, ebenfalls ein französisches Überseedepartement. Das heißt, diese Strukturen spielen immer eine Rolle. Ihr Gesamtwerk umfasst etliche Romane, Essays, Theaterstücke und Kinderbücher und wurde zumindest, was einige der Romane betrifft, zum Glück auch ins Deutsche übersetzt. Sie wurde mehrfach als Anwärterin für den Literaturnobelpreis gehandelt und dann kam es ja zum Skandal. Erinnerst du dich an 2018?
Nee, das musst du mir erzählen.
Ja, da gab es einen Skandal um das Komitee, das den Literaturnobelpreis verleiht. Sexuelle Übergriffe, Korruption. Mhm. Er wurde dann nicht vergeben in diesem Jahr. Und stattdessen gab es eine Initiative, die am 9. Dezember diesen Jahres, also 2018, den alternativen Literaturnobelpreis der neuen Akademie ausgerufen hat. Und den hat sie halt dann in dem Fall Maryse Condé verliehen, die Korruption patriarchaler Herrschaft immer wieder kritisiert hat. Also eigentlich ein sehr, sehr tolles Zeichen auch in Richtung dieses alten Komitees, das sich dann da neu sortieren musste. Ich glaube, wir hatten da auch schon mal drüber gesprochen in irgendeiner Folge. Die Jury lobte in ihrer Begründung die Art und Weise, wie Condé den Kolonialismus und den Postkolonialismus in einer Sprache beschreibt, die sie als gleichermaßen präzise wie überwältigend empfanden. Und Condé kritisierte ja nicht nur afrikanische Unabhängigkeitsführer wegen Korruption und leeren Versprechungen, sie lehnte auch Bewegungen wie die Negritude und den Panafrikanismus ab, die sich also die zum Beispiel, und da sind wir wieder auf Martinique, auf der einer der Nachbarinseln, wo einer der Begründer der Negritude, Aimé Césaire, geboren worden war, der sich eben auch genau mit den gleichen Themen wie sie beschäftigt, aber zu anderen Schlüssen gekommen ist. Sie wirft der Negritude eben vor, dass sie rassistische Ideologien reproduzieren. Und wir hatten auch schon mal über Aimé Césaire gesprochen und ich habe mich mit ihm ja beschäftigt, weil ich ein Kapitel über ihn geschrieben habe in meinem Buch über Vulkane. Und ich fand es einfach wirklich bewegend, wie sich hier so Denkbewegungen kreuzen. Das hat mich wirklich beschäftigt. Je länger wir uns hier mit literarischen Strömungen und den Menschen dahinter auseinandersetzen, desto größer wird dieses Netz, das uns mittels der Literatur in die ganze Welt trägt. Und ich finde es so wichtig, diese Unterschiede auch zu betonen, gerade aus unserer Perspektive hier, unserer weißen europäischen Perspektive, weil diese postkolonialistischen Literaten und Literatinnen sich häufig mit dem Erbe des Kolonialismus und dem Erbe des Postkolonialismus beschäftigen und das überhaupt nichts ist, was nicht in ganz vielen Verästelungen passiert wäre. Und genau das ist auch bei Maryse Condé der Fall. Wenn man sich mit ihr wirklich intensiver beschäftigt, bekommt man das alles viel, viel stärker mit. In ihrer 2020 veröffentlichten Autobiografie Das ungeschminkte Leben thematisiert sie auch ihre eigene Orientierungslosigkeit. Das heißt, sie war nicht nur kritisch anderen gegenüber, sondern auch sich selbst. Thematisiert problematische Beziehungen mit Männern und der Schuld, die sie ihren Kindern gegenüber empfindet. Sie hat noch mehrere Kinder bekommen, weil deren Leben voller Unbeständigkeit war. Du kannst dir das vorstellen. Sie selbst war immer auf der Suche zwischen Herkunft und Zukunft und hat ja auch riesige Strecken dabei zurückgelegt. Also auch das ist etwas, eine sehr globale Biografie. Im Alter von 90 Jahren stirbt Maryse Condé in einem Krankenhaus in Frankreich. Und ich glaube, und darauf hebe ich jetzt meine Tasse, dass man auch über sie sagen kann, wie über Siri Hüstwedt, dass sie um das Ich tanzte und dabei Universelles beschrieb. Auf Maryse Condé.
Auf Maryse Condé und auf Siri Hüstwedt und schöne Ostern.
Wir sehen uns nächste Woche. Tschüss.
Dann, ciao.
Wasser und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn Penelope Miglitz und Josef Braun.